Meine Damen und Herren, unser nächster Redner ist gestern schon hier wiederholt aufgetreten, hat schon einen harten Arbeitstag hinter sich. Gleichwohl steht er als Referent zur Verfügung. CSC, Unternehmensberatung, ist vertreten hier durch den Gründer und Repräsentanten Christoph Seuker. Herzliche Begrüßung. Marktentwicklung und Preisführung ist Ihr Thema.
Vielen Dank, Herr Professor Köpke. Ich freue mich natürlich, hier auch ein paar Worte zu sagen, die teilweise ergänzend, teilweise auch widersprüchlich zu den bisherigen Gesagten sind. Was schreibt die Presse? Wir haben heute früh viel gehört, die Presse ist teilweise negativ. Was schreibt sie in den letzten Wochen? Sie schreibt, das Biogeschäft verliert an Schwung. Okay. Öko allein reicht nicht. Okay. Handelszentralen sind von der Bio-Nachfrage überfordert. Bei Bio achten die Kunden genauso auf den Preis wie bei Ware aus konventioneller Erzeugung. Nur um ein paar Schlagzeilen mal zu nennen. Inzwischen versuchen doch eine Menge Marktakteure, jetzt nicht unbedingt auf Bio bezogen, der Wirtschaft die derzeitigen Rückgänge der Kaufkraft oder Kauflust der Verbraucher als Vorboten einer Rezession herbeizureden. Natürlich gibt es Veränderungen im Kaufverhalten, haben wir heute gehört, auch bei den Kunden des Handels, die zu Umsatzrückgängen führen. Aber wen wundert es denn? Ursachen sind doch bekannt. Hohe Spritpreise, überzogene Urlaubsbudgets, Sorge, dass die Stuben, die Heim im Winter nicht ausreichend geheizt werden können, also Gas- und Heizölpreise. Was bedeutet das nun für Bio? Schauen wir erstmal zurück. Entwicklungen, wie haben die in den letzten Jahren ausgeschaut? Im Fünfjahresrhythmus 1997 waren es noch im LEH 410 Millionen, 2002 1,05 Milliarden, 2007 2,8 Milliarden. Im Biofachhandel 460 Millionen, 780, 1,18. Wenn man den Gesamtmarkt betrachtet, und so groß ist er ja eigentlich noch gar nicht, 1,48 Milliarden, 3,01, 5,3. Der Gesamtmarkt für Lebensmittel hat 131,7 Milliarden. Aber wenn man die Steigerungen ansieht, im LEH doch 582%, im Biofachhandel 156%, im gesamten Markt 258%. Und Lebensmittel, eine Steigerung auf Basis von 97 von 4,7. Das sagt nicht sehr viel aus. Es gibt ein Jahr, da geht es runter, es gibt ein Jahr, es gibt hoch. Aber im Vergleich 97 zu 2007 nur 4,7%. Wie haben sich die Marktanteile entwickelt? Ich habe hier die wesentlichen genommen. 1997, der LEH bei 28%, der Biofachhandel bei 31%, die Reformkostbranche, die eigentlich prädestiniert gewesen wäre für Bio, 10%, der Rest 31%. Überspringen wir die 2002, gehen gleich über auf 2007. 53% am LEH ist differiert, ein bisschen zu dem, was Markus Rippin gesagt hat. Das hängt natürlich mit der Basis der Zahlen zusammen, aber wenn die Basis immer die gleiche ist, ist die Entwicklung erkennbar. 22% beim Naturkosthandel, 21% beim Rest, 4% beim Reformkosthandel. Und jetzt schauen wir insbesondere auf den LEH. Diese Entwicklung von 1997 bis 2007, ein Anteil von einem immer größer wachsenden Kuchen von 28% auf 53% zu steigern. Und das steht unten drunter. Das trotz der einseitigen Sortimente, das trotz Mehrfachbelegung bei vielen Artikeln und das trotz überhöhter Preise. Wenn man jetzt sagt, naja, mit dem Bio, wie ist denn das, wie geht's denn weiter? Vor zwei Wochen, einige von Ihnen haben es mitbekommen, Aldi bringt einen in seinem Handzettel 8 Seiten Bio. 2, 4, 6, 8 Seiten Bio, halt hier waren noch 2 davor, und bringt auch noch 2 Seiten Naturkosmetik. Und dann schreiben die hier auch noch rein, der Spruch kommt einigen bekannt vor, wir lieben Bio. Interessant. Dann ist natürlich die Frage, wie sieht es aus, nicht nur mit dem, was bisher war, wie sieht es aus, wie ist das Potenzial? Und die Hersteller sind jetzt aufgefordert, sich klar zu bekennen. Aber da komme ich noch tiefergehend drauf ein. Was ist passiert, was wird notwendig? Passiert ist, wir hatten bis Mitte 2008, 2007, habe ich es hier festgeschrieben, ein Pull, Herr Michels hat vorhin gesagt, ein Zug vom Kunden, eigentlich Umsätze, Entwicklungen, die der Handel gar nicht verhindern konnte. Hier hat der Kunde einfach gefordert. Der wollte einfach Bio haben. Und mit dem wenigen, was ihm zur Verfügung stand, hat er immerhin es geschafft, einen Marktanteil von 53% bei Bier zu bekommen. Der Handel ist hier von den Zahlen der LEH in dem Fall verwöhnt. Was wird notwendig? Eine ähnliche Situation war in der Schweiz. In der Schweiz gab es teilweise auch steigende Umsätze und dann gab es etwas, 3 Jahre Stagnation. 3 Jahre. Und die wurde jetzt wieder in Wachstum umgewandelt. Ja, was ist passiert? Der Handel und die Hersteller haben kapiert, Pull allein reicht nicht mehr mit dem, was wir haben. Jetzt wird Zeit, in Push einzusteigen. Push heißt Besinnung auf die Bedürfnisse der eigenen Kunden, gerade für den LEH. Hier ist es doch wichtig, darauf zu schauen, was wollen meine Kunden? Ob der Kunde jetzt Lohas heißt oder Frau Müller, für den Handel ist die Frau Müller näher, das können Sie mir glauben. Die Sortimentspolitik, Erfahrungen aus dem konventionellen Sortiment nutzen. Das heißt, das, womit der LEH mit Bio die Kunden anspricht, sind dieselben Kunden, die vorher konventionell gekauft haben und die immer noch konventionell kaufen. Das heißt, die Bedürfnisse, die dieser Kunde hat, sind die gleichen. Und wenn in bestimmten Warenbereichen konventionell sehr viel geht, ist die Chance, dass es hier im Bio auch funktioniert, sehr, sehr groß. Preispolitik, Benchmark. Was ist Benchmark? Wir haben gestern gehört, ja, die Preise dürfen nicht so runter. Ja, natürlich müssen sie runter für den LEH. Wenn wir vom LEH sprechen, der Anteil dort über das gesamte Handelslandschaft sind ja nur 2%. Das ist ja eigentlich lachhaft. Auch wenn wir hier noch sehen, ein Potenzial, und darum geht es jetzt, das Potenzial ist natürlich riesig. Hier sind Milliardenmärkte, die noch bewegt werden können und auch bewegt werden müssen. In-Store-Aktivitäten wären notwendig. Der Handel muss sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen. Was tun wir gemeinsam mit Herstellern? Wie können wir es schaffen, dass das Thema Bio nach dieser Steigerung nicht anfängt abzuflachen, nicht anfängt nach unten zu gehen, sondern dass es weitergeht. Aber indem man es weiter zuschaut und mit dem Bestehenden zufrieden ist, funktioniert es nicht. Also, es zählt nicht das, was ist, sondern das, was möglich ist. Das heißt, Bereitschaft, mutig schneller Veränderungen einzuleiten. Das heißt, bisherige Regeln bewusst brechen, müssen wirklich bei Einkaufsentscheidungen Riesenkonditionsgespräche geführt werden oder sollte man nicht die Bedürfnisse der Kunden befriedigen, indem man Sortiment dem zur Verfügung stellt, die er haben möchte. Das heißt, Aktivitätenpläne auf Basis fester Zielgrößen. Viele lassen vermissen Zielgrößen. Herr Beringer hat es gestern gesagt, wir haben strategische Zielgrößen. Wir wissen, wo wir hinwollen. Gestern Abend einer der Gewinner, der Sally, der inzwischen bei 10% Anteil in einem großen Markt steht, hat gesagt, wir haben uns vorgenommen, 10% zu erreichen und sie haben es erreicht, weil sie nämlich die Maßnahmen darauf ausgerichtet haben. Langfristig die Ziele natürlich festlegen, Bedürfnisse der eigenen Kunden, ich habe es vorhin erwähnt, und die Mitarbeiterbedeutung wahrnehmen und fördern. Auch hier hat gestern Herr Beringer von Formula gesagt, wie die Skandale waren, hat uns nicht betroffen. Unsere Mitarbeiter wussten Bescheid. Unsere Mitarbeiter wussten damit umzugehen, konnten dem Kunden Auskunft geben. Und jetzt stellen sich natürlich für mich eine Menge Fragen in der Situation, in der wir zurzeit stecken, wo wir nicht genau wissen, geht es weiter bergauf, geht es in die Stagnation, geht es bergab. Was müssen wir eigentlich tun? Und ist die Frage, die ich hier natürlich stelle, ist, ist es richtig, dass sich Biohersteller dem LEH verweigern? Es gibt, wir haben es gestern schon mal erwähnt, Abschottungsbeschlüsse gegenüber dem LEH. Anstelle zu überlegen, wie auch dieser immer bedeutend werdende Vertriebskanal erschlossen werden kann. Es gibt Drohungen vom Fachhandel, der Fachgroßhandel. Wenn du den LEH belieferst gegenüber den Herstellern, dann listen wir dich aus, und zwar gleich. Und das sind natürlich die Chancen für die ausländischen Produkte und Produzenten. Und es ist ein Zeitgewinn für die etablierte konventionelle Markenartikelindustrie. Die freuen sich natürlich, dass sie sagen, Mensch, solange die sich alle weigern, haben wir genügend Zeit, uns diesen Markt Stück für Stück zu erschließen und noch abzuwarten, bis mehr geht, dann wird es auch für uns interessant. Und jetzt, doch hat es vorhin schon angefangen, sind die Hersteller aufgefordert, sich klar zu bekennen, wie sie zu den einzelnen Vertriebskanälen stehen. Anstelle altruistischer Zustände Ideale einzufordern, wie es bekannte Akteure der Bioszene tun, und damit einen Schritt zurückzugehen, ist die Zeit reif, sich dem Wettbewerb zu stellen, den Vorsprung nicht nur zu halten, sondern auszubauen. Letztendlich bedeutet dies für die Unternehmen Arbeitsplatz- und Unternehmensabsicherung. Ansonsten besteht die Gefahr, für einige Unternehmen vielleicht auch die Chance, in den strategischen Einkaufslisten der Markenartikelindustrie oder der Multis zu landen. Eines sollte vor der Entscheidung auch sein, im Fokus sein, wenn man sagt, ich will den Kanal bedienen oder nicht bedienen. Das Potenzial der Bio-Supermärkte in Deutschland, mit Bio-Supermärkte meine ich Flächen ab 300 Quadratmeter, liegt bei ca. 1500, wobei erste bestehende Bioketten heute bereits wackeln oder sich zwingend konsolidieren müssen. Demgegenüber stehen bereits heute 23.280 Lebensmittelmärkte ab 400 Quadratmeter. Hier muss sich halt der Hersteller sich schon fragen, gehe ich dort rein in diesen Markt oder nicht? Oder gehe ich in einen anderen Markt, wo man gar nicht so genau weiß, wie stark es ist? Frage 2. Ist es richtig, dass Preisimage nicht weiter korrigiert wird? In meinen Bio-Schulungen, und ich habe bis aufgelaufen der Zeit knapp 3.500 Teilnehmer gehabt, antworten fast alle auf die Frage, was fällt Ihnen ein, wenn Sie Bio hören? Eins der zwei Hauptargumente: teuer. Und dann muss man natürlich sagen, solange die Mitarbeiter der Meinung sind, dass es teuer ist, sind die Kunden natürlich auch. Obwohl wir heute schon wissen, in vielen Bereichen, nehmen wir die Molkereiprodukte, bis auf Butter haben sie immer eine Marke im Sortiment, die gleichpreisig oder billiger ist als das Bioprodukt. Wie setzt sich denn der Preis zusammen? Lassen Sie uns einen Blick drauf werfen bei jetzt nicht bei Frischprodukten, sondern bei verarbeiteten Produkten. Wir haben den Rohstoff, wir haben den Arbeitseinsatz, wir haben die Verpackung, wir haben Marketing, Vertriebsbudgets, wir haben Logistik, wir haben Ertrag. In der Bio-Szene, klar, wenn ich jetzt den Rohstoff mir ansehe, dieser Markt ist wesentlich höher. Aber im konventionellen Bereich, die Marketing- und Vertriebsbudgets sind noch höher als im Preisanteil nachher, die zum Preisfindung führen. Und wenn ich das miteinander aufrechne, ohne dass ich jetzt in die Details gehe, muss ich sagen, der Preis dürfte nur unwesentlich, wenn überhaupt, höher sein als die vergleichbare konventionelle A-Marke. Es gibt auch eine ganze Menge Ausreißer. Nehmen Sie 100 Gramm Bio-Kekse, trocken wie gewohnt, 2,99. Ja, 2,99 für 100 Gramm Bio-Kekse. Ein mittlerer Sportwagen wiegt 1500 Kilo. Wenn ich 1500 Kilo hochrechne, bei Bio-Keksen 2,99 sind es aber 44.850 Euro. Dafür bekommt man schon eine ganze Menge. Die Frage ist, was ist hochwertiger am Schluss für den Verbraucher? Aber zurück zur Folie. Ist es richtig, dass die Fachkompetenz der eigenen Mitarbeiter vernachlässigt wird? Wer steht denn auch zukünftig beim Verbraucher für Fachkompetenz bei Lebensmitteln im Fokus? Soll es zukünftig der Arzt sein? Soll es zukünftig der Apotheker sein? Das Reformhaus? Ich glaube, wohl eher nicht. Es kann doch nur der Lebensmittelkaufmann vor Ort sein und seine Mitarbeiter. Und das heißt natürlich wieder, die Mitarbeiter müssen informiert sein und die Kontakte, die stattfinden, müssen durch Kompetenz gefüllt sein. Wolfgang Gutwellet hat einmal sinngemäß gesagt, der Kunde braucht oder will einen Händler, dem er vertraut. Und da können wir ganz einfach ergänzen, dies umso mehr, wenn weitere Lebensmittelskandale, und sie werden kommen, den Lebensmittelmarkt bewegen werden. Die Fachkompetenz der Mitarbeiter muss also besser werden, bis hin zur Ernährungskompetenz. Die Reformhäuser, die sterben mit ihren Kunden. Das heißt, diese Aufgabe, die die Reformhäuser bisher wahrgenommen haben, kommt auf sie im Lebensmittelhandel zu, ob sie wollen oder nicht. Und wer sie nicht gut erfüllt, hat ein Problem, dann machen das andere wahrscheinlich besser. Also weg von erhobenen Zeigefingern, weg von Vorurteilen, weg von veralteten Bildern, dass Bio gleich Körner ist und so weiter. Nächste Frage. Ist es richtig, dass die Sortimente einseitig sind? Ich besuche jede Woche 3 bis 5 Lebensmittelmärkte in Deutschland. Und wenn man sieht, in vielen Häusern gewinne ich immer noch den Eindruck, Bio-Sortimente werden unter Bequemlichkeitskriterien zusammengestellt. Das heißt, Dachmarken beherrschen das Ladenbild, Eigenmarke prägt den Preiseinstieg, erste Marken von konventionellen Markenartikelindustrie kommen. Wo sind die Marken der Biohersteller? Ob das jetzt die Marken sind, die im Fachhandel sind oder andere? Definitiv, sie fehlen. Will sich der LEH auch bei Bio, oder ein bisschen böse ausgedrückt, in den Würgegriff der Markenartikelindustrie begeben, wie es bisher gewohnt ist? Oder will er frei entscheiden für seine Kunden, was sind die richtigen Sortimente? Es fehlen Alternativen in vielen Warengruppen, zum Beispiel Kekse. Gescheite Kekse in Bio. Qualität im LEH finden Sie fast nicht. Es gibt Mehrfachbelegungen durch die Dachmarken in Ergänzung zur Eigenmarke und das bei knappem Platz. Klare Platzierungslayouts sind immer noch nicht Element eines Gesamtlayouts. Selbst bei großen Ketten bin ich erstaunt, was da in den Layouts sich abspielt. Nächste Frage. Ist es richtig, die Bedürfnisse der eigenen Kunden, dass diese nicht immer Priorität haben? Was prägt oftmals die Sortimentsentscheidungen? Zum Beispiel einseitige Denkweisen. Nehmen wir Brot und Brötchen. Auch wenn gestern die Aussage etwas anderslautend war für ein Unternehmen. Wenn Sie heute jemanden fragen, Brot und Brötchen, Bio, geht schon durch den Kopf, Vollkorn, Mehrkorn etc. Der Kunde im LEH, das meistverkaufteste Brötchen und das meistverkaufteste Baguette ist das Weizenbrötchen, das Weizenbaguette. Ja, warum fangen die Hersteller oder Bäcker nicht mit Weizenbio an, also oder Bio-Weizenbaguette und Bio-Weizenbrötchen? Ein Unternehmen, die es geschafft haben, Herzberger, das ist der meistverkaufte Artikel inzwischen. Die anderen machen alle Vollkorn, 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 weil es so im Kopf ist. Bio muss Vollkorn sein. Ist ja okay, auch, aber nicht ausschließlich. Es sind nämlich die gleichen Kunden, die Sie die im Konventionellen auch ansprechen. Welche Warengruppen haben große Potenziale? Klar, Brot und Backwaren haben wir vorhin an den Zahlen gesehen. Potenzial ist groß. Käse in Bedienung, auch wenn die Käsezahlen nicht so gut sind. Aber wenn Sie nur 3 Sorten Käse im Laden haben, irgendwann steht in Ihnen zum Hals raus. Ja? Das heißt, eine Bedienabteilung im LEH muss 40 Sorten Käse haben. Und dann ist er kompetent und dann laufen auch die Umsätze. Und die es haben, können das bestätigen. Obst, Gemüse. Natürlich, Obst, Gemüse, tolle Entwicklungen. Aber tagesfrische Produkte, tagesfrische Salate, lose Ware ist immer noch nicht überall der Fall. Das heißt, Sie haben es gesehen, die Salatanteile, die standen nämlich gar nicht da, weil im LEH fast nichts geht. Aber warum geht nichts? Weil er nicht da ist. Ja? Lose Ware, für mich ein Phänomen. Ein Unternehmen wie die Rewe hat keine losen Äpfel im Sortiment. Also, Phänomen. Süßwaren, auch, Riesenpotenzial. Und natürlich übergreifend, wir haben es gestern auch schon gehört, Convenience. Und dann kommt nochmal das Thema Preisempfinden bei den Kunden im LEH. Das heißt Preiswahrnehmung. Christian Scheier, national bekannter Neuropsychologe, Gehirnforscher, hat herausgefunden, beim Preisempfinden geht es beim Kunden um Schmerz. Hier ist nun von Bedeutung, welche Vergleichswerte, welche Vergleichsmöglichkeiten hat der Kunde. Also, wo liegt seine Schmerzgrenze, wenn es um Preis geht? Betrachten wir den LEH-Kunden im Zusammenhang mit Bio. Der LEH-Kunde kennt bei Bio das Bio-Siegel. Das ist erstmal Bio, mehr kennt er noch gar nicht. Er kennt die konventionelle A-Marke. Hier kann er auf etwas Gewohntes, auf etwas Bekanntes zurückgreifen. Und er hat etwas, sein Haushaltsbudget. Also nimmt er, sagt er bei Bio, meine A-Marke, hier ist meine Schmerzgrenze. Und je höher diese Schmerzgrenze überschritten wird, desto schwieriger wird es sein, Bio zu verkaufen. Es gibt zwar Lippenbekenntnisse, der Kunde ist bereit, Bio 20-30% mehr zu bezahlen, aber der Kaufakt lässt das nicht immer so nachvollziehen. Es sind nun mal im LEH nur 2%, wobei die Spreizung, haben wir ja auch gestern gehört, von 0,25% liegen. Und die Elemente zur Preisfindung haben Sie vorhin gesehen. Der Verbraucher, Kunde, benötigt aus meiner Sicht Bioartikel, die preisgleich oder günstiger sind als die konventionelle A-Marke. Es ist an der Zeit, Bio als Bestandteil eines normalen Lebensmittelsortimentes zu betrachten. Wie können die Potenziale noch besser umgesetzt werden? Für alle Marktakteure sind Tugenden wieder gefragt. Klingt vielleicht nicht so gut, aber es ist trotzdem so. Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit in allen Aussagen. Partnerschaftliche Zusammenarbeit, Markus Rebrin hat es vorhin gesagt, mit den Schnittstellenverantwortlichen, Hersteller, Großhandel, Einzelhandel oder Marktchain, wie man so schön sagt. Sensibilität für den Partner, auch von LEH-Seite aus. Das heißt Verbindlichkeit in den Aussagen gegenüber den Herstellern der Bioszene. Wir haben es gestern auch schon gesehen, es folgen falsche Entscheidungen für die Leute, die teilweise katastrophal sind. Zusatznutzen, Nachhaltigkeitsaspekte, ja. Aber dann bitte einfach nachvollziehbar erkennbar machen, ob das jetzt Fairness ist, ob das ökologische Konsequenzen sind. Es muss einfach dargestellt werden für den Kunden, der erstmal kapiert hat, dass Bio in den Basics mehr als das Bio-Siegel ist. Und es ist auch klar, dass Drohungen des Fachgroßhandels gegenüber den Herstellern, wenn du den LEH belieferst, listen dich auch nur befristet Bestand haben. Hier sollten es die potenziellen Partner halten, aus meiner Sicht zumindest, wie es Xavier Naidoo in einem seiner Lieder beschreibt und einige von Ihnen kennen es, wo er sagt, was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Nur wir müssen geduldig sein und das dauert dann nicht mehr lang. Und das meine ich mit allen Marktakteuren zusammen, mit Herz und Verstand. Und dann stimmt auch die Wertschöpfung für alle Beteiligten und nicht nur für Einzelne. Herzlichen Dank.